Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
BVB. Euer BVB-Podcast. Voller echter Liebe. Mit Julius Eid und Christoph Albers. Auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen bei BVB heute am Samstag, also Tag 4 in unserer Daily-Reihe, wenn man so will. Heute mal mit einer etwas anderen Folge, denn heute bin ich alleine. Heute bin nur ich, Christoph Albers, da. Das heißt, ihr müsst mit mir Vorlieb nehmen und müsst leider heute mal auf Julius Eid, meinen gewohnten Partner in Crime, verzichten. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich einiges vor heute mit euch. Wir wollen heute mal wieder zurück auf den Fußballplatz, nachdem ihr ja gestern mit Julius euch so ein bisschen ja, mit Serien, mit Filmen beschäftigt habt. Und ja, ich würde heute gerne einfach weitermachen bei der ganzen Nummer der Taktik. Und wir hatten letztes Mal aufgehört mit dem Thema, was denn zukünftig beim BVB taktisch los sein könnte. Und ja, da hatten wir ja aufgehört, damit zu betrachten, was die Systemumstellung auf dieses 3-4-3 mit sich gebracht hat, was das für Borussia Dortmund bedeutet hat. Und ja, jetzt könnten wir mal einen Blick in die Glaskugel werfen und mal überlegen, was sich daraus entwickeln kann, welche Anpassung Lucien Favre vornehmen könnte. Und da gibt es natürlich einige Fragen, denen man sich da stellen muss. Und ich würde ganz gerne mal beginnen mit einer Aussage von Lucien Favre. Die liegt schon etwas zurück. Die hat er ja noch im Januar getroffen, als er in einem Interview mit dem Kicker-Sportmagazin sich über Grundformationen, über Systeme unterhalten hat. Und da sagte er, die Umstellung vor dem Spiel bei Hertha BSC war nötig. Dieses 3-4-1-2-System ist gut, ich habe das gern, bevorzuge jedoch das 4-3-3. Jedes System hat seine Fehler, jedes System hat seine Vorteile. Langfristig funktioniert meiner Einschätzung nach zwei Systeme am besten, 4-2-3-1 oder 4-3-3. Alle großen Vereine spielen mit Viererkette. Ich finde, das ist ein sehr, sehr brauchbares Zitat, weil es in der Form schon sehr, sehr viel vorgibt von dem, was Lucien Favre eigentlich als Kern seiner Spielphilosophie sieht. Ist bei Lucien Favre ja tatsächlich gar nicht mal so oft der Fall, dass er so explizit auf bestimmte taktische Kniffe eingeht. Umso bemerkenswerter ist es an dieser Stelle. Und das zentrale Element, was er hier erwähnt hat, ist eben der Unterschied zwischen der Dreierkette, also dem Dreieraufbau auch insbesondere, und der Viererkette, die er als bevorzugte Lösung hier nennt. Und wenn wir mal einen genaueren Blick drauf werfen, dann hat das natürlich verschiedene Aspekte. Und wenn wir jetzt darüber gesprochen haben, dass der Dreieraufbau natürlich im Spielaufbau erstmal es dem Gegner deutlich erschwert, im Pressing Zugriff zu bekommen. Das heißt, dass man natürlich mit deutlich mehr Menschen noch oder mit deutlich mehr Spielern pressen muss, um Druck auf die Innenverteidiger auszuüben. Dann müssen wir natürlich irgendwo konstatieren, dass das beim Zweieraufbau nicht so einfach ist, dass da die Innenverteidiger deutlich leichter in unangenehme Situationen gebracht werden können. Das heißt, es ist deutlich leichter, sie zu pressen. Auf der anderen Seite hat das natürlich den Vorteil, dass weiter vorne auf dem Platz deutlich mehr Spieler sind, die man anspielen kann. Und genau da müssen wir dann auch ansetzen, wenn wir das betrachten. Aber bleiben wir nochmal einen Moment bei den Innenverteidigern. Und wenn wir jetzt beim Dreieraufbau auch noch sind, müssen wir natürlich auch die defensive Seite dieser Dreierkette betrachten, nämlich dass man da in der Breite noch besser abgesichert ist, dass es einem die Möglichkeit gibt, gegebenenfalls Schnelligkeitsdefizite auszugleichen durch ein geschicktes Stellungsspiel. Und das kommt natürlich der Zusammensetzung aus Don-Axel Zagadou, Mats Hummels, Lukas Piszczek oder eben auch Manuel Akanji relativ gut entgegen. Was man natürlich immer ganz gut gesehen hat, ist, dass Mats Hummels mit seinen Schnelligkeitsdefiziten natürlich durchaus Probleme hat, wenn er auch die äußeren Räume verteidigen muss. Und das ist leider, wenn man nur mit zwei Innenverteidigern spielt und relativ hoch steht, öfter mal der Fall, dass dann eben auch Mats Hummels da ausweichen muss, versuchen muss, diese Räume zu verteidigen. Und das ist für ihn sehr unangenehm. In der Dreierkette muss er das eben nicht machen, weil da dann zum Beispiel auch auf seiner linken Seite noch mit Dom-Axel Zagadou ein sehr schneller Spieler ist, beziehungsweise für einen Innenverteidiger ziemlich schneller Spieler, der auch sehr gut und sich sehr wohl darin fühlt, die Außenposition zu verteidigen. Auf der anderen Seite Lukas Piszczek als gelernter, oder was heißt gelernter, aber mittlerweile langjähriger Außenverteidiger, auch mittlerweile in dieser Funktion als Innenverteidiger natürlich sehr sicher in der Bewegung nach außen. Er kann das gut verteidigen, hat die Grundschnelligkeit, wie man zum Beispiel auch im Spiel gegen PSG wunderbar gesehen hat. Akanji ebenso ist auf jeden Fall noch schneller und agiler als Mats Hummels. Und damit hat man Mats Hummels jeweils von links und rechts abgesichert, hat ihn in die Position gebracht, wo er seine Stärken sehr gut ausspielen kann und hat es gleichermaßen geschafft, auch den Spielaufbau damit zu bereichern. Ohnehin die Personalie Mats Hummels ist für diesen Komplex sehr, sehr wichtig. Mats Hummels ist sehr gut in den Momenten, wenn er nach vorne verteidigen kann. Das macht er sehr, sehr gut. Er ist sehr geschickt darin zu erkennen, wann er aus der Kette rausrücken kann, wann er den Ball erobern kann, indem er eben den Stürmer dann unter Druck setzt, wenn er vielleicht auch gar nicht damit rechnet. In der Zweierkette ist es sehr schwierig, weil das natürlich, oder im Zweieraufbau, also ich spreche immer von einer Viererkette mit zwei Innenverteidigern, ist es relativ schwierig, wenn er zu früh rausrückt, weil das natürlich Lücken in seinem Rücken öffnet und diese sind sehr leicht anzulaufen dann für die Stürmer. Gerade der Raum zwischen ihm als linken Innenverteidiger und dem linken Außenverteidiger, der ist dann sehr leicht angreifbar, wenn Zagadou als linker Innenverteidiger spielt, natürlich auf der anderen Seite genau das Gleiche. Aber diese Channels zwischen Innen- und Außenverteidiger, die sind natürlich ganz, ganz anders, wenn man mit drei Innenverteidigern spielt. Weil der Außenverteidiger natürlich deutlich weiter vorne steht, aber auch weil man mit den drei Leuten die Breite deutlich besser absichert. Gleichermaßen bietet das natürlich auch mehr Optionen für Mats Hummels im Spielaufbau. Er kann den Ball breit spielen, er kann sich aber auch immer wieder dem Druck entziehen, einfach dadurch, dass er sich entweder ein bisschen tiefer fallen lässt, dass man einen schnellen Ballwechsel mit den anderen Innenverteidigern vollzieht, dass das Anlaufverhalten des Gegners ein bisschen gestört wird, dass sie es nicht mehr so leicht schaffen, dazu zu stellen. Also da gibt das System einige Vorteile her und dem muss man sich auf jeden Fall bewusst sein. Nichtsdestotrotz hat Lucien Favre angesprochen, dass alle Vereine oder alle großen Vereine mit einer Viererkette spielen würden. Da sieht man sich ein bisschen um, kann man das sogar belegen. Man muss da sicherlich auch nochmal klar sagen, wer zu den großen Vereinen gehört. Also in Deutschland ist es sicherlich der FC Bayern, der bekanntermaßen so ziemlich immer mit Viererkette spielt. In Spanien der FC Barcelona. Manchester City ist vielleicht nochmal ein Sonderfall in England, aber der FC Liverpool spielt auch mit einer Viererkette. Real Madrid spielt mit einer Viererkette. In Italien spielt Juventus Turin meistens mit einer Viererkette. Also man kann seine Aussage da sehr, sehr gut belegen. Und das ist natürlich dem geschuldet, dass diese Mannschaften auch in der Mehrzahl der Spiele ganz klar die dominante Partei sind. Ja, haben deutlich mehr Ballbesitz, stehen deutlich höher als der Gegner und brauchen natürlich auch in der Tiefe mehr Spieler, ja, damit man in der Tiefe Anspielstationen hat, damit man nach vorne gefährlich werden kann. Und wenn man mit drei Leuten aufbaut, also mit drei Leuten in der letzten Linie als Dreieraufbau aufbaut, dann hat man natürlich das Problem, dass auf jeden Fall eine Person weniger weiter vorne im Feld ist. Jetzt ist es erstmal so, dass Borussia Dortmund diese Sicherheit im Spielaufbau braucht, aber im Hinblick auf eine nachhaltige, sinnvolle Entwicklung ist es sicherlich erstrebenswert, dass man noch einen Spieler weiter vorne positioniert, dass man da eine Anspielstation mehr hat, damit man dann eben besser ins Kombinationsspiel kommt und vor allem auch, damit man einfach noch mehr Bewegung beim Gegner reinbringt, als es jetzt der Fall ist. Ein gutes Beispiel war zum Beispiel gegen Werder Bremen im DFB-Pokal. Da hat man sehr oft gesehen, dass Borussia Dortmund den Ball in der Dreierkette laufen lässt, aber es nicht schafft, in die Tiefe zu kommen, weil einfach da zu wenig Anspielstationen da waren, weil Bremen dahinter alles zugestellt hat, insbesondere die Doppelsechs haben sie sehr gut zugestellt und damit hatte Dortmund sehr wenig Lösung. Gleichermaßen waren sie auch mitunter sehr, sehr unsauber im Passspiel, was dazu geführt hat, dass man selbst da Ballverluste hatte und nach vorne sehr wenig zustande gebracht hat. Man hat dann gesehen, dass nach der Einwechslung von Erling Haaland das Spiel sich auch noch verändert hat, dass Borussia Dortmund mehr in die Tiefe gefunden hat. Aber da wurden die Schwächen sehr, sehr offensichtlich, die dieses System mit Dreierkette, was Lucien Favre als 3-4-1-2 betitelt hat, das wurde offensichtlich. Natürlich sind nicht nur die Innenverteidiger da entscheidend, sondern auch insbesondere die Außenverteidiger. Und da muss man natürlich auch nochmal sagen, ist die aktuelle Besetzung sicherlich so, dass so offensiv ausgerichtete Außenverteidiger in dem Sinne, dass sie eher in der Viererkette davor zu verordnen sind, also in der 4 vom 3-4-3 oder 3-4-1-2. Das kommt natürlich ein Spieler wie Achraf Hakimi, der offensichtliche Schwächen im Stellungsspiel in der Defensive hat und natürlich auch noch einen sehr großen Offensivdrang hat. Das kommt dem deutlich mehr entgegen. Man sieht, dass er sich da wohler fühlt, dass er seine Stärken gut einbringen kann, dass er sich da auch sehr gut, sehr weit außen positionieren kann, was ihm auch hilft, dabei dann auch die Breite zu verteidigen. Auf der anderen Seite mit Rafael Guerreiro auch jemand, der sich sehr gerne ins Offensivspiel einschaltet, der, wie man jetzt auch gerade in den letzten Spielen vor dieser Corona-bedingten Pause sehr gut gesehen hat, dass er auch immer wieder mit ins letzte Drittel einbrechen will, dass er da auch sogar in Abschlusssituationen im Zehnerraum kommt. Und das Ganze muss man dann eben auch sehen, dass diese Personalien das aktuell so bestimmen, dass es sinnvoll ist. Nun muss man natürlich überlegen, dass sich die Außenverteidigersituation mittelfristig verändern kann. Oder auch sehr kurzfristig verändern kann. Wie gesagt, Achraf Hakimi, seine Leihe läuft ja bekanntlich im Sommer aus. Es ist sehr ungewiss, ob er darüber hinaus beim BVB bleibt. Und dann muss man natürlich überlegen, wie man danach weiter verfährt. Wer kommt anstatt dessen? Wer spielt an seiner Stelle? Und gut, da muss man dann vielleicht auch nochmal an entsprechender Stelle die Namen diskutieren. Dieser Thomas Meunier ist natürlich jetzt ein Thema, der wäre als möglicher Rechtsverteidiger in der Viererkette möglich. Ich sehe ihn aber auch in einer ähnlichen Funktion wie jetzt Hakimi. Ich glaube, das kann er gut spielen. Mit seiner Physis ist er auch sehr gut im Vorwärtsgang, sorgt da immer wieder für Gefahr, hat auch durchaus mal Schwächen im defensiven Stellungsspiel. Deshalb ist es vielleicht gar keine so schlechte Variante, ihn auch in so eine Art 3-4-3-System einzubinden. Nichtsdestotrotz könnte man natürlich eine Überlegung anstellen, wie man das sinnvoll entwickeln könnte, dass auch eine Version mit Viererkette möglich ist. Auf der anderen Seite, Rafael Guerreiro, denke ich, hat die Qualitäten, auch in der Viererkette gut zu funktionieren. Er kann die Innenverteidiger ganz gut im Spielaufbau unterstützen, weil er es auch schafft, in engen Situationen Lösungen zu finden. Er hat ein sehr, sehr gutes Passspiel, was es ihm auch ermöglicht, Anspielstationen in der Tiefe zu finden, dass er auch mal mit einem Dribbling eine Situation lösen kann. Immer natürlich auch im Hinterkopf, dass er deutlich weniger abgesichert ist, als wenn er mit drei Innenverteidigern im Rücken spielt. Nichtsdestotrotz, ein Spieler mit seiner Qualität könnte da auch funktionieren. Defensiv hat er zwar auch seine Schwächen, die aber nicht so gravierend ausfallen, meiner Meinung nach, wie bei Achraf Hakimi. Also ist Guerreiro da sicherlich weniger ein einschränkender Faktor als Hakimi auf der anderen Seite. Nico Schulz, der als Neuzugang im letzten Sommer kam und sicherlich die erste Option nach Guerreiro ist, denke ich, ist auch eher besser aufgehoben im System mit Dreierkette, einfach weil auch er eher die Breite halten möchte, gewisse Schwächen hat, die dann auch einfach in dem System besser funktionieren oder besser aufgefangen werden. Also da muss man wirklich auch gucken, welche personellen Situationen und Konstellationen sich da im Sommer ergeben. Auch ja, im Hinblick auf die Innenverteidigung muss man natürlich sehen, wie sich da das Ganze entwickelt. Wie gesagt, Mats Hummels, denke ich, kann als linker Innenverteidiger auch gut in der Viererkette funktionieren. Ich glaube, er fühlt sich auf der linken Seite deutlich wohler. Muss man natürlich gucken, wo bleibt man denn mit Zagadou, der als Linksfuß natürlich auch besser auf links aufgehoben ist. Ich denke, als Rechtsfuß könnte man zumindest auch auf der rechten Seite spielen. Muss man natürlich auch gucken, wie sich das Ganze im Training gestaltet. Also all solche Sachen muss man natürlich dann auch dem Trainer überlassen, der dann natürlich deutlich größeren Überblick über die Situation hat, aber nur schon mal so als Gedankenstütze. Aber es gibt auch noch weitere Möglichkeiten, wie man solche Konstellationen moderieren könnte und wie man auch denn das Ganze spieltaktisch anders umsetzen kann. Und dazu komme ich dann gleich nach einer kurzen Pause.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
So, und da bin ich auch schon wieder zurück. Gehen wir mal weiter in unserem kleinen Taktik-Talk. Und da würde ich gerne einsteigen bei dem Teil, den ich eben schon angeteasert habe, nämlich, dass man das Ganze auch ein bisschen anders lösen kann als eben dargestellt. Wie gesagt, die Außenverteidiger müssen nicht zwingend breit stehen, die Innenverteidiger müssen nicht zwingend zu zweit aufbauen. Und da kommen wir jetzt zu kleineren taktischen Varianten, die man da anwenden kann. Und da würde ich ganz gerne auf Manchester City als Beispiel zurückgreifen, die ich ja eben schon als Sonderfall betitelt habe, weil die es teilweise ganz, ganz anders lösen, als man das zum Beispiel in der Bundesliga zu sehen bekommt. Pep Guardiola ist ja bekannt dafür, dass er sehr innovative Ansätze da verfolgt und immer wieder auch bereit ist, gewisse Risiken einzugehen. Und wenn wir da über die Außenverteidiger sprechen, dann ist es sehr, sehr interessant zu sehen, dass die Außenverteidiger bei Manchester City im Grunde ja wie zentrale Mittelfeldspieler agieren. Also es sieht bei Manchester City sehr, sehr oft so aus, dass sie in der letzten Linie mit zwei Innenverteidigern aufbauen, die das Spiel von da aus nach vorne treiben und die auch vor allem versuchen, relativ schnell den Ball in die nächste Linie zu bringen. Einfach auch, um da den Gegner zu Aktionen zu zwingen. Und da gestaltet es sich sehr oft so, dass die Außenverteidiger ins Zentrum rücken und sozusagen neben den Sechser beziehungsweise auf die Höhe des Sechsers rücken und da im Prinzip Dreiecke jeweils mit dem Innenverteidiger und Dreiecke mit dem Sechser aufbauen, wo der Ball dann auf kurzen Passwegen sehr schnell laufen gelassen werden kann. Oft ist es dann eben Zinchenko links, der das sehr, sehr gut macht, der immer wieder reinrückt. Auch Kyle Walker macht das sehr oft und die rücken dann oft auf die Höhe von Fernandinho oder Rodri, der es in letzter Zeit sehr, sehr oft macht. Dazu gibt es die Variante, falls der Gegner das gut macht und das Spiel in diesem Bereich sehr eng macht, dass Rodri sich weiter zurückfallen lässt und den Aufbau dann doch zu einem Dreieraufbau erweitert. Und dadurch, dass dann trotzdem noch die Außenverteidiger da sind und dann noch die beiden Achter im 4-3-3-System, was City meistens aufbietet, die ein bisschen weiter vorgeschoben agieren, die dann auch wieder entgegenkommen können, falls der Raum dazu eng ist oder der Gegner es schafft, die zahlenmäßige Unterlegenheit zumindest auszugleichen oder zu einer Überlegenheit zu drehen, dass man da dann im Prinzip noch mehr Spieler in den Bereich bringt. Hat natürlich den Nachteil, dass man im Aufbau relativ eng agiert, dass man da sehr viele Spieler im Sechserraum, im Innenverteidigerraum hat. Ist natürlich das gleiche Problem, was ich eben schon angesprochen habe, wie beim Dreieraufbau, dass man es dann eben oft nicht schafft, genügend Tiefe ins Spiel zu bekommen. Doch da agiert City ganz, ganz anders als viele andere Mannschaften. Nämlich so, dass die Außenstürmer wirklich über einen sehr, sehr langen Zeitraum sehr breit stehen und bereit sind, da den Pass zu empfangen. Das heißt, dass der Spielaufbau, dass die Auslösung von hinten heraus sehr eng passiert und dass dann der Pass in die Breite gebracht wird, um den Gegner dann immer wieder zu isolieren, um 1-gegen-1 Situationen auf den Außen herzustellen, weil der Gegner natürlich irgendwo gezwungen ist, diesem engen Aufbau zu begegnen. Das heißt, dass er auch sein Anlaufverhalten darauf ausrichtet, sehr viele Spieler ins Zentrum bringt und natürlich dadurch die Breite nicht so gut absichern kann. Und wenn City es eben schafft, seine sehr, sehr guten Außenspieler, sei es auf der linken Seite Raheem Sterling, auf der rechten Seite beispielsweise in Riyad Mahrez, wenn man die in 1-gegen-1 Situation bringen kann, dann kommt man sehr gut ins letzte Drittel, kann da immer wieder den Gegner zwingen, sich zu entscheiden und da kann man dann eben immer wieder Torsituationen kreieren und ich glaube, das ist sogar eine Option, die für Borussia Dortmund sehr interessant sein könnte, weil die Spielertypen es mitunter so hergeben können. Was ich damit sagen will, gerade Rafael Guerreiro bietet diese Möglichkeit, dass man ihn auch als so eine Art verkappten Sechser, Achter noch mit ins Zentrum schiebt, um dann eine zahlenmäßige Überlegenheit zu kreieren, dass man da es schafft, viele Spieler im Zentrum zu haben, um den Ball laufen zu lassen, um den Gegner dazu zu zwingen, auch in diesen Raum zu schieben und dass man damit auch viel Raum für die Außenspieler öffnet. Auf der linken Seite zum Beispiel könnte ich mir das sehr gut vorstellen, dass man dann eben Jadon Sancho sehr weit außen positioniert, dass man ihn eben in diese Situation bringt, dass er immer wieder in 1 gegen 1 Duelle kommt, dass er von da vielleicht in die Mitte ziehen kann Richtung Tor oder dass er immer wieder auch in die Situation kommt, wo er Hereingaben bringen kann. Das ist, glaube ich, eine sinnvolle Variante. Auf der anderen Seite muss man natürlich dann überlegen, wie man das Ganze personell besetzt. Ich glaube, mit einem Ashraf Hakimi macht das relativ wenig Sinn, das so zu lösen. Ich glaube, der ist nicht unbedingt der Spieler, der es sehr, sehr gerne mag, sich in die engen Räume im Zentrum zu stürzen. Da müsste man vielleicht eine andere Besetzung wählen. Lukas Piszczek sehe ich da auch nicht unbedingt. Ich könnte mir vorstellen, ohne dass ich wirkliche Insights habe, dass Matteo Murray diese Situation ganz gut spielen könnte. Einfach aufgrund der Tatsache, dass er beim FC Barcelona ausgebildet worden ist, sich offenbar oder ja, dass er sich deshalb wahrscheinlich sehr wohl fühlt auf engen Räumen. Wie gesagt, was ich gesehen habe, ist er technisch beschlagen, hat eine gute Auffassungsgabe, hat eine gute Übersicht. Also wäre er vielleicht eine Option. Andernfalls könnte man da sicherlich auch nochmal nachlegen, vielleicht einen anderen Spielertypen dazu holen, der sich auch da wohl fühlt. Aber auch, um auf das Beispiel von Manchester City zurückzukommen, da hat Kyle Walker ja auch eine Entwicklung gemacht. Der konnte es am Anfang auch nicht unbedingt auf dem Niveau spielen, hat unter Pep Guardiola aber ein, zwei Schritte gemacht, dass er eben technisch besser geworden ist, dass er in der Entscheidungsfindung besser geworden ist, dass er sich auch mit der Situation vertraut gemacht hat und daran ist er gewachsen und ist im Prinzip damit zu einer Option für diese Position geworden. Da kann man sicherlich dann auch Überlegungen machen, ob man vielleicht irgendeinen Spieler dazu entwickeln kann. Vielleicht ein Lukas Piszczek, der auch über viel Erfahrung verfügt, der demzufolge auch über die nötige Sicherheit verfügt, um sich da zu entwickeln. Aber das wird man sicherlich sehen. Ist ja sicherlich auch nicht unbedingt eine Variante, die höchstwahrscheinlich ist, aber zumindest eine sehr interessante Variante, wie ich finde. Eine andere Überlegung, die man dann bei Manchester City auch gut beobachten kann, die ich auch schon angesprochen habe, ist eben, dass man darauf setzt, dass eben ein Sechser zum Dreieraufbau erweitert, wenn es sein muss. Axel Witzel hat in der Vergangenheit auch immer wieder angedeutet, dass er das sehr, sehr gut kann, dass er erkennt, dass er in diese Situation kommen muss. Ich meine, es zum Beispiel auch im Hinspiel gegen Union Berlin sehr gut gemacht, hat von selbst erkannt, dass er da eine weitere Anspielstation bieten muss, hat sich dann links neben Mats Hummels hinfallen lassen, hat von da aus mit das Spiel aufgebaut. Genauso gut könnte er aber natürlich zwischen die beiden Innenverteidiger fallen, von da aufbauen. Also da sehe ich ihn dann in der Rolle als wirklicher Holding-Midfielder, der sich dann da auch immer wieder fallen lassen kann. Einfach aufgrund seiner Ballsicherheit, aufgrund seiner hohen Passqualität, aufgrund seiner Übersicht. Ich glaube, da wäre zum Beispiel ein Emre Can der völlig falsche Kandidat für, weil er eben auch eher von seiner Dynamik, von seiner Physis lebt, gar nicht mehr unbedingt von seinem unfassbar präzisen Passspiel. Also mit Axel Witzel hätte man da auch einen Kandidaten, der das sehr gut könnte. Und wenn man dann eben sieht, Guerrero, Witzel, damit hätte man auf jeden Fall schon mal zwei Spieler, die dem Zweieraufbau im Spielaufbau enorm helfen können, dann kann man auch eine asymmetrische Variante wählen, wie Manchester City das zum Beispiel macht, wenn Joao Cancelo spielt. Joao Cancelo hält meistens auch die Außenbahn, fühlt sich da auch wohler, spielt da eher sein Tempo aus, so ein bisschen wie ein Spielertyp wie Hakimi. Das fordert dann natürlich, dass ein Achter, die davor spielen, dass der sich weiter fallen lässt und da eine Anspielstation bietet. Wäre auch eine Möglichkeit, die bei Borussia Dortmund umsetzbar ist. Da könnte es dann zum Beispiel eben Emre Can sein, der sich in den Raum fallen lässt und dann weniger weit nach vorne geht. Oder dass auch einer von den Offensiven entgegenkommt. Ich denke da insbesondere an Julian Brandt, der dann zum Beispiel in einer Art 4-2-3-1-System die Zehnerrolle sehr gut interpretieren könnte, der auch da seine Qualitäten am Ball einbringen könnte. Also da gibt es viele Möglichkeiten und da muss man dann natürlich auch sehen, wie man die Offensive besetzt, um gewisse Asymmetrien auch zu ermöglichen. Und da muss man, wie wir auch beim letzten Taktik-Podcast angesprochen haben, immer wieder überlegen, welche Paarungen sinnvoll sind. Und wie eben angesprochen, auf der linken Seite, denke ich, ist die Paarung Guerrero-Sancho sehr glücklich. Auf der rechten Seite wenn man jetzt beim aktuellen Stand bleiben würde, könnte man das mit Hakimi machen, dass er wirklich die Außenbahn hält, dass man einen Azar weiter reinzieht oder dass man zum Beispiel auch die rechte Offensivbahn mit einem Spielertypen wie Julian Brandt besetzt, der dann aber eben die Freiheit genießt, immer wieder ins Zentrum reinzuziehen, dass er die Zwischenräume besetzt, wo er sich positionieren kann oder dass er eben auch in diesen Achter-Sechser-Raum fallen kann, wo er sich dann auf der Höhe von Guerrero und von Witzel anbieten könnte. Also da gibt es viele Möglichkeiten, wie man das Ganze umsetzen kann. Da muss man vielleicht auch ein bisschen weiter gucken als jetzt nur die Grundformation, sondern die tatsächliche Umsetzung auf dem Platz. Aber das ist halt das Schöne an Borussia Dortmund, dass der Kader in seiner Vielfalt in den Spielertypen, die da sind, einfach unfassbar viele Optionen bietet. Und ich denke, dass Lucien Favre sich damit sicherlich auch eingehend beschäftigen wird und da eine sinnvolle Weiterentwicklung auch schon im Hinterkopf hat. Für den jetzigen Moment muss man natürlich sagen, macht das nicht unbedingt Sinn. Ich denke, dass das System mit 3-4-3 sehr gut funktioniert, weil man eben allen Spielertypen Platz bietet. Was sich allerdings verändern könnte, wenn es jetzt weitergeht, weil man dann natürlich überlegen muss, wie setzt man Julian Brandt sinnvoll immer ein. Ja, ich glaube, das ist ein Spielertyp, der gehört auf den Platz, genauso wie Marco Reus auf den Platz gehört, genauso wie auch Thorgan Hazard auf jeden Fall die Berechtigung hat, auf Platz zu stehen. Und da kann es eventuell dann auch sehr sinnvoll sein zu sagen, dass man eine weitere Position in der Offensive schafft, um dann eben auch einen Spieler von diesen Spielern mehr auf dem Platz zu haben, dass man dann sagt, okay, dann fangen wir wirklich nur mit Hummels und mit Zagadou in der Innenverteidigung an, ziehen vielleicht auch ja, dann Hakimi zurück oder einen Piszczek nach außen und dann schaffen wir Platz für Hazard, Reus, Brandt, Haaland, Sancho, zumindest für vier von ihnen. Ich denke, dass die Doppel-6 von Witzel und Emre Can so weiter Bestand haben wird. Mit Delaney kommt sicherlich auch eine Alternative zurück, die da auch eine Daseinsberechtigung hat, weil er auch ein guter Spieler ist. Also da muss man sicherlich noch deutlich weitergehen in der ganzen Betrachtung, auch wie die Offensive funktionieren könnte. Aber ich wollte zumindest an dieser Stelle einmal ganz klar das Augenmerk darauf legen, wie man sowas auflösen kann, wie man da sinnvoll auch eine Weiterentwicklung vollziehen kann. Und um nochmal so ein bisschen die Key Points herauszuheben, dann ist es auf jeden Fall, dass man versuchen sollte, langfristig zu einem Zweieraufbau zurückzugehen, dass man eben einen Spieler für die Offensive weiter frei macht, dass man aber auch eben diese Möglichkeit bietet, dass ein Sechser sich fallen lässt, um zum Dreieraufbau zu erweitern, um aber auch im nächsten Schritt wieder vorzugehen, dass man da den Aufbau ein bisschen fluider gestaltet, dass man vielleicht auch überlegt, wie man die Stärken der Spieler anders einbringen kann, eben zum Beispiel mit einem Guerrero in dem Sinne, wie ich es bei Manchester City beschrieben habe, dass man vielleicht leichte Asymmetrien nutzt, um auch dem Gegner das Spiel schwer zu machen. Da sind sicherlich die Spieler auch in ihrer Spielintelligenz sehr gefordert. Sie müssen da sehr, sehr intelligent sein. Aber ich denke, dass das Potenzial auf jeden Fall da ist und dass darin auf jeden Fall auch ein großer Fortschritt begründet sein könnte. Wie gesagt, die ganz vorderen Positionen haben wir jetzt gar nicht angesprochen, aber da könnte sicherlich auch ein Erling Haaland enorm profitieren, wenn er wirklich drei Spieler in seinem Rücken hat, die um ihn herum spielen, die Außen auch aufmachen für ihn, die auch die Innenverteidiger noch weiter ablenken, dass er seine Läufe noch effektiver und effizienter einbringen kann. Das sind alles Überlegungen, die da noch hinterstehen, aber die möchte ich jetzt an dieser Stelle auch gar nicht mehr weiter ausführen, weil sie sehr, sehr viel Zeit und Platz brauchen und weil es natürlich auch deutlich schwerer ist, das konkret zu beschreiben, weil letztendlich die Offensivbewegung gerade im letzten Drittel sehr, sehr viel davon abhängt, was die individuellen Spieler machen, weil letztendlich im letzten Drittel auch viel von Kreativität geprägt ist, weil es da Ideen braucht, weil es da auch einfach die technischen Qualitäten braucht, die Spieler da mitbringen. Und da muss man sich immer ein Stück weit darauf verlassen, dass die Spieler das liefern. Man kann als Trainer da sicherlich einigen Input geben, welche Positionierungen sinnvoll sind, welche Laufwege sinnvoll sind, welche Passwege sinnvoll sind. Und da könnten wir dann auch nochmal auf Spielprinzipien zurückkommen, die gerade zum Beispiel ein Wort sind, was Julian Nagelsmann sehr gerne verwendet. Ich glaube, Julian Nagelsmann, wer Julius kennt, weiß, dass er ihn nicht besonders mag. Aber Julian Nagelsmann ist sicherlich ein ausgewiesener Fachmann, der auch sehr, sehr gut darin ist, seine Spielphilosophie gut zu beschreiben. Und das Wort Spielprinzip ist dann ein sehr prägender Schlüssel. Und das ist nochmal ein Aspekt, auf den ich gerne in einem anderen Podcast nochmal zu sprechen kommen würde, wo ich dann gerne beschreiben würde, wie man sinnvoll eine Spielphilosophie aufbauen kann, wie man weg von dem Thema Grundformation, wie man weg von dem Thema individuelle Besetzung kommen kann und wie man dann wirklich bestimmte Prinzipien, bestimmte Muster aufbauen kann, auf denen ein Spiel fußen soll. Aber das ist, wie gesagt, kein Thema, was ich jetzt noch in der ganzen Breite ausführen möchte. Es ist für mich ehrlich gesagt schon komisch genug, jetzt so lange hier einfach nur ins Mikro zu sprechen, ohne Konversation, ohne Dialog. Ich muss sagen, wie gesagt, deshalb auch auf jeden Fall Entschuldigung an dieser Stelle für die konfusen Formulierungen, die ich womöglich gewählt habe, für die schlechte Wortwahl, die womöglich an der einen oder anderen Stelle getroffen wurde. Also, wie gesagt, ich muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen in dieses Format, aber seht es mir bitte nach. In Zeiten wie jetzt ist es natürlich auch so, dass wir nicht jeden Tag die Zeit finden, das so immer einzurichten, dass wir manchmal auch dann einfach improvisieren müssen, und ich hoffe, ihr habt trotzdem irgendwie Spaß daran und nehmt das gerne mit. Und dann würde ich das vielleicht an dieser Stelle auch erstmal fürs Erste abschließen. Überlasst euch diese Gedanken einfach mal, gebt euch die Möglichkeit, euch vielleicht damit auseinanderzusetzen, vielleicht auch nochmal auf uns zurückzukommen, dass wir das an anderer Stelle nochmal fortführen können. Gerne auch, wie gesagt, Feedback dazu, lasst mir gerne was dazu da. Wir können das auch gerne bei Twitter einfach diskutieren, weil es sicherlich auch ein paar Aspekte sind, die diskussionswürdig sind. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen, und dann komme ich nach einer kurzen Pause noch einmal kurz zurück und möchte euch nochmal ein paar nette Buchtipps da lassen und ein paar Tipps für coole Fußballmagazine, falls ihr euch auch noch schriftlich mit Fußball auseinandersetzen wollt. Und dann würde ich sagen, bis gleich für einen letzten kurzen Tag. So, und dann bin ich ein letztes Mal zurück für euch heute. Wie gesagt, ich will auch, dass das Ganze nicht zu lange wird, dass ihr es trotzdem noch alles schafft zu hören, dass ihr auch nicht zu geduldig sein müsst mit mir und mit meinen eher ein bisschen stümperhaften Fähigkeiten hier alleine vor dem Mikro. Deshalb ganz schnell und in kurzer Abfolge meine drei Buchtipps und meine drei Magazintipps für euch zum Thema Fußball. Und dann fange ich gleich mal bei den Büchern an. Wie gesagt, mein erster Tipp ist da auf jeden Fall The Age of Football von David Goldblatt. Wie gesagt, beschäftigt sich mit der ja, gesellschaftlichen, mit politischen, mit wirtschaftlichen Dimensionen des Fußballs rund um den Globus. Wie gesagt, betrachtet verschiedene Kontinente, verschiedene Länder auch explizit und wie da bestimmte Dinge im Hinblick und in Verbindung mit dem Fußball vonstatten gehen, oft auch wie der Fußball instrumentalisiert wird für andere Motive, gerade im Hinblick auf Politik, auch einfach wie anders der Fußball da gestaltet ist, was für Themen es da gibt, also gerade zum Beispiel in Europa natürlich nochmal ganz, ganz anders als zum Beispiel in Fußballentwicklungsländern. Also da gibt es sehr, sehr viele Dimensionen, die man sonst vielleicht nicht so auf dem Schirm hat, gerade auch was das Politische anbetrifft. Und es öffnet einen auch Perspektiven auf wirklich Themen, die nichts mit dem Fußball zu tun haben, aber eben durch die Lupe, die man als Fußballfan darauf werfen kann. Also für mich war es ein sehr angenehmes Leseerlebnis und deshalb auch eine uneingeschränkte Empfehlung. Das nächste wäre, obwohl das ist nicht nur ein Buch, muss ich dazu sagen, mittlerweile gibt es schon drei Ausgaben davon, nennt sich Changing the Conversation von The 21st Club. Ja, das ist, The 21st Club ist eine Beratungsagentur für Fußball, Vorstände, Management, Aufsichtsräte, also so auf der Ebene, wo es dann um strategische Entscheidungen gibt. Und die haben im Prinzip ihre Blogs gesammelt, ihre Blog-Einträge gesammelt und das jeweils immer zusammengefasst und so ein bisschen thematisch zusammengeführt. Und da gibt es im Grunde so mundgerechte Happen, die man sich dann jeden Tag durchlesen kann. Ich lese das meistens dann zum Beispiel in der Bahn. Und da gibt es immer so kleine Perspektiven auf bestimmte Themen, die man neu denken kann, wie man auf den Fußball Verein blicken kann, welche Ansätze es gibt, vielleicht auch anderen voraus zu sein. Und das finde ich sehr, sehr erhellend, auch einfach, wie man als Fan vielleicht mal mit anderen Augen auf bestimmte Themen gucken kann, wie man auch vielleicht die Vereinsführung in bestimmten Punkten kritisieren kann, weil sie vielleicht auch in meinen Augen dann nicht weit genug gedacht haben. All solche Geschichten ist auf jeden Fall sehr nett zu lesen, ist sehr kurzweilig, bietet sich an für zwischendurch und bietet einfach interessante Perspektiven. Und wo wir gerade bei dem ganzen Thema sind, Vereinsführung und so ein bisschen was damit einhergeht, denn auf jeden Fall letzte Buchempfehlung, auch absolut uneingeschränkt, The Price of Football von Kieran Maguire. Das ist ein Dozent an einer Liverpooler Uni, der sich eigentlich mehr oder weniger ausschließlich mit Fußballfinanzen beschäftigt, gibt da wirklich erstmal so einen Überblick über Grundlagen, wie man aus bestimmten Veröffentlichungen von Fußballvereinen sinnvolle Informationen ziehen kann, wie man die finanzielle Situation von Fußballvereinen gut bewerten kann, wie man auch Rückschlüsse ziehen kann auf zum Beispiel sowas wie Ablösesummen, auf Gehaltsausgaben und Co. Also auch alles, was für einen Fußballfan durchaus interessant sein kann, wenn man sich so ein bisschen kritisch damit befasst. Und gerade im Hinblick auf Borussia Dortmund ist das natürlich ein sehr interessantes Thema, weil Borussia Dortmund als börsennotiertes Unternehmen natürlich auch seine Geschäftsberichte veröffentlichen muss. Und da kann man dann auch mal einen Blick reinwerfen und mit dem erworbenen Wissen nochmal vielleicht mit einem anderen Auge auf Borussia Dortmund blicken kann. Das kann ich also vor dem Hintergrund nur empfehlen. Alle drei Bücher in englischer Sprache, aber auf einem Sprachniveau, was man auch als Nicht-Native gut verstehen kann. Je nach Voraussetzung natürlich, muss man natürlich auch dazu sagen, aber kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wer Bock drauf hat, für den das nicht abschreckend ist, legt euch eins davon zu, lasst mir gerne auch einen Kommentar da, ob es euch gefallen hat. Ich stehe auf jeden Fall für Diskussionen bereit. Dann noch einmal kurz zu den Magazinen. Da würde ich auf jeden Fall ganz, ganz vorneweg das Mundial Magazin empfehlen. Ist ein englisches Magazin, was sich mit den schönen Seiten des Fußballs auseinandersetzt. Also mit Geschichten, die ihn dazu bringen sollen, darüber nachzudenken, warum man Fußball liebt. Sind Geschichten aus dem Profibereich, aus dem Amateurbereich, verschiedene Facetten, also auch nicht nur Männerfußball, auch ab und zu mal Geschichten über Frauenfußball, auch nicht nur von heute, sondern auch aus der Vergangenheit, also ein bunter Blumenstrauß an tollen Sachen, dazu noch eine Perspektive so aus Fußball-Lifestyleiger Sicht, die für mich auch sehr interessant ist, die ich sehr attraktiv finde, also insgesamt ein sehr schönes Magazin, immer gut aufbereitet, in wirklich auch, optisch sehr ansprechende Art und Weise, kommt insgesamt viermal im Jahr raus und ist auch in der Regel absolut zeitlos, also könnt ihr einfach mal reingucken, lohnt sich auf jeden Fall. Anderes Magazin, was ich sehr empfehlen kann, ist das Glory Magazine, ist ein Magazin, was sich immer mit einer Ausgabe auf ein spezielles Land beschränkt, dann stellt es Fußball aus diesem Land da in verschiedenen Hinsichten, also auch was Fußballkultur anbetrifft, verschiedene Vereine, was so bestimmte Spieler auch dazu hatten oder auch Trainer, also immer auch so ein netter Mix aus verschiedenen Perspektiven, die dann eben dieses Land beleuchten, auch mit netten Reiseempfehlungen, falls man da selbst mal hin will, was man alles so machen kann, und dann hat man im Prinzip einfach eine schöne, kompakte Übersicht. Es gibt bisher Ausgaben zur Schweiz, zu Schweden, zu den Färöerinseln, zum Kosovo, zu Irland. Also müsst ihr mal gucken, was noch in Stock ist, aber da gibt es auf jeden Fall coole Ausgaben. Ich habe, glaube ich, erstmals mit der Schweiz begonnen, war auf jeden Fall eine sehr runde Ausgabe, kann ich allen nur empfehlen. Ein paar sind auch schon ein bisschen älter, aber wenn ihr die Muße dazu habt, guckt gerne mal rein. Und dann würde ich gerne an der Stelle auch nochmal einen Newcomer als meinen dritten Tipp präsentieren, und zwar das Eskapismo-Magazin. Ist ganz, ganz frisch auf dem Markt, hat bisher auch nur eine Ausgabe rausgebracht. Ich habe sie mir trotzdem einfach mal auf gut Glück bestellt und wurde nicht enttäuscht. Ich finde, es ist sehr gut geworden, gerade im Hinblick darauf, dass es die erste Ausgabe ist. Das sind auf jeden Fall Jungs, die das mit viel, viel Herzblut machen, die das sehr schön aufgearbeitet haben, und ich glaube, die es auch verdient haben, da ein bisschen Support zu erfahren. Also wenn ihr da auch Lust habt, Newcomer zu supporten, macht das auf jeden Fall. Wie gesagt, auch da muss ich erwähnen, wie gesagt, alle auch auf englischer Sprache, leider auch alle nur aus UK zu beziehen, aber auf jeden Fall auch mein Versuch wert, meiner Meinung nach. Und wenn ihr daran Interesse mitbringt, wie gesagt, ich glaube, Print verdient auch Unterstützung, und wenn ihr gerne lest, ist das auf jeden Fall mal eine nette Alternative zu den deutschen Magazinen, die es so gibt. Und damit würde ich euch dann auch entlassen für heute. Ihr habt es geschafft. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Freude gemacht. Ich hoffe, man konnte mir gut folgen. Es war nicht zu anstrengend. Ich hoffe, auch technisch ist alles zumindest auf einem Niveau, was für euch erträglich ist. Alles ein bisschen improvisiert. Nichtsdestotrotz viel Spaß damit. Lasst gerne Feedback da. Und ich denke mal, wir hören uns morgen dann auch wieder. Morgen haben wir, glaube ich, wenn das alles steht, einen Gast dabei. Dann sind wir nicht nur zu zweit, sondern zu dritt. Also sicherlich Grund genug für euch nochmal einzuschalten. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend. Ich hoffe, ihr bleibt uns treu, und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
BVB. Euer BVB-Podcast. Voller echter Liebe. Mit Julius Eid und Christoph Albers. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.